Hallo, herzlich willkommen zur 44. Ausgabe hier beim Filmfenster. Wir werden hier in dieser Folge hauptsächlich die neue Serie Shogun und nachher anschliessend noch Fallout besprechen. Aber jetzt gerade mal, seid ihr da, Jungs, am Mike Mosti?
Ja, bin da. Und der Mephisto wieder technisch
abgedatet. Du hast mir meinen Gag vorne weggenommen. Ich töne
Ah,
nicht mehr
Entschuldigung.
das Transistorradio in Folge 43. Es tut mir leid. Wir haben technische Aufnahmeschwierigkeiten gehabt, die wir erst nach der Aufnahme gemacht haben, aber jetzt wieder in guter Qualität. Und der Tommy ist wieder mit am Start. Tommy ist back.
Genau. Ich bin back, wie ihr gehört. Ich bin da wieder zurück am Mic, nach einer kleinen Pause. Habe da noch ein, zwei Sachen fertig geschaut, um fit und ready in die Folge zu starten. Ja, Moski, du hast uns noch ein paar News, glaube ich.
Genau, schon wieder. Das geht da Schlag auf Schlag. Wir hatten schon letztes Mal eine schwette News gehabt. Und jetzt habe ich schon wieder drei Sachen, aber es geht schnell. Eine ist erwähnenswert, weil bei den Simpsons etwas passiert ist. Ich schaue ja eigentlich Simpsons nicht so. Oder nur so, was geht irgendwie im TV kommt. Schaut ihr Simpsons?
Ja,
C.
also
Schon. Ja.
seit mehreren Jahren nicht mehr so stark, aber früher schon viel geschaut mal. Ja.
Jetzt ist eben wieder eine Figur gestorben in der Serie innen. Und das kommt nicht so viel vor bei den Simpsons. Und darum ist es erwähnenswert. Und zwar ist der Larry gestorben. Der ist seit Anfang an dabei gewesen, seit der ersten Staffel. Und jetzt sind wir mittlerweile bei Staffel 35. Und wenn jetzt alle fragen, wer ist der Larry, der ist eben vielen unbekannt. Er hat auch fast nie geredet, ich glaube nur zweimal habe ich gelesen. Und er ist einfach immer in der Bar gehockt. In Moe's Taverne und hat dort Bier getrunken mit dem Homer.
Warum hat man ihn aus
Und
der Serie geschrieben? Weiß man das?
nein. Das weiß man nicht. Manchmal war es so gewesen, dass irgendeine Stimme, die synchronisiert hat, die Figur zum Beispiel gestorben ist, hat man dann auch die Figur rausgenommen. Aber jetzt hier weiß man es nicht ganz genau.
Aber er hat sich nicht beim Mods dort getrunken, oder?
Er ist einfach auf dem Stuhl gefallen.
Oh,
Kleiner
okay.
Spoiler irgendwie, genau. Und was man eben hat herausgefunden und nicht einmal der Homer und seine Kollegen haben das gewusst, wie das der Larry zum Nachnamen heisst. Das ist zuerst mit dieser Folge publik geworden und er heisst Larry Dalrymple. Genau. Und das hat sie ziemlich mitgenommen. Genau. Also die Folge habe ich auch nicht
Okay.
gesehen, ich habe es nur am Anfang gelesen. Ich weiß auch, bin auch gar nicht sicher, ob jetzt das da hier bei uns schon ausgeschaltet ist. Sonst mega Spoiler in dem Fall. Respektive, wenn ihr Simpsons-Fans seid, wisst ihr das wahrscheinlich eh schon. Genau, das sind die News. Dann gibt es eine Verschiebung. Craven, der Hunter, ist
Schon
verschoben
wieder.
worden. Schon wieder. Ja, das ist schlecht, geil, schlecht zu zeigen. Und zwar
Vielleicht ist
auf
es auch
Ende.
gut für unsere Augen.
Ja, ich weiß zwar nicht.
Ich bin da sehr skeptisch. Ich schaue dem Film
Okay.
nicht so mit Wonne entgegen, aber wer weiß?
Wer weiß? Gut, für
Du bist ja immer noch im
dich, je
Streik.
nach
Du
dem
hast hier eh nichts zu
Streik,
melden. Du musst jetzt gar nichts
oder?
sagen.
Excuse.
Der
Genau, also er ist verschoben
Streik-Tommy ist
worden
wieder
auf
im
ein.
Streik. Nein, Spaß beiseite.
Genau. Auf den Dezember ist er verschoben worden. Vielleicht bist du ja dann nicht mehr im Streik, Tommy. Vielleicht.
Ja.
Wer weiß.
Ja, wer weiß. Ja, es gibt da so ein, zwei Sachen, wo man sich vielleicht noch anschauen könnte. Wir warten mal den Sommer ab.
Genau. Und nachher haben ja der Tommy und ich einen Tipp gehabt für euch, nämlich All of Us Strangers. Gell?
Das ist so, ja.
Mhm. Grosse Empfehlung. Und
Super.
das könnt ihr jetzt schauen auf Disney Plus. Könnt ihr jetzt da streamen? Seit letztem. Und macht das unbedingt. Grosse Empfehlung.
Genau,
Gut,
genau.
dann steigen wir ein. Meine News sind durch.
Ja, wir steigen ein. Ich glaube, wir gehen da direkt über auf Japan, he, zu unserem einen Hauptthema hier in dieser Sendung. Shogun. neue Serie auf Disney Plus, eine FX-Produktion vom Fernsehsender, gross Werbung gemacht. Es ist ein neuer Aufhänger. Wir waren auch gespannt gewesen, haben hier ja auch schon ein bisschen darüber geredet, eben im Vorfeld, Trailer und auch die ersten Folgen, die wir bereits dann gesehen haben. Und ja, ich glaube, Mephisto, du hast ja am Anfang gesagt, nur schnell als Einstieg. Mhm. Das hätte ich schon gerade gecatcht gehabt, oder? Mhm, hast du gefunden?
Das ist so ein bisschen mein, ja, so meine Meinung war, genau. Die ersten Folgen bin ich sehr schnell reingekommen. Ja. Einfach so die Stimmung von der Serie und wie das alles überkommt. Und das hat mich einfach gerade sehr reingezogen. Ich bin auch dort auch, also so das feudale Japan und so, das sagt mir eigentlich auch noch zu. Ich finde das eigentlich etwas Spannendes, immer wieder zum Schauen, mhm. insbesondere wenn es gut gemacht ist, ja.
Und vielleicht die grosse Frage, die man ja so ein bisschen hat in den Raum geworfen, also nicht mehr, sondern einfach so in der Presse und allgemein, ist es das neue Game of Thrones von Japan? Oder? Und die Frage müssen wir dann auflösen am Schluss und
beantworten.
Die können wir noch auflösen.
Das schicken wir schon mal vorweg. Ich
habe ein super Zitat zu diesem Thema, aber das kommt am Schluss.
Ja, das ist doch gut. Also komm, Tommy, erzähl, was geht's.
Genau. Eben, wir sind im feudalen Japan im Jahr 1600 in Japan, wo ein Handelsschiff, der Erasmus, anlegt. Das ist so der Plot. Und dann der kommt eine Besatzung halb verhungert an, wird dann noch gefangen genommen. Und unter dieser Besatzung ist dann ein Mann namens John Blackthrone. Der spielt eine Hauptrolle hier in dieser Posse von Shogun. Also wir müssen hier auch noch erwähnen, vielleicht gerade aus Anfang an, es ist ein Roman, den es bereits seit 1975 gibt, wo auch eine Miniserie hat erhalten und jetzt neu eben jetzt die FX-Produktion ist. Genau, der Blackthrone, der wird dann eben der im Prinzip gefangen genommen, mit dem Tod bedroht. Also sprich, er muss sich dort völlig auseinandersetzen mit der japanischen Kultur, wie er ankommt und so. Und sie bereits schon portugiesische Leute, katholische Kirche vor Ort, also das sind so zugezogene, auf Japan emigrierte Leute. Und sie wollen eigentlich auch dort gerade so ein bisschen, weil er eigentlich ein Engländer ist und protestantisch ist, mit dem Leben bedroht. Sprich, sie wollen auch, dass die Japaner werden töten. Gleichzeitig haben wir noch die ganzen politischen Sachen, die da im Hintergrund zum Einstieg auch ein bisschen geklärt werden. Also dort ist sehr viel im Gang in Japan. Dort ist ein Taiko, also ein Herrscher, der stirbt, und der tut dann sein Regiment aufteilen auf 5 gleichberechtigte Daimos. Daimos sind dann auch so Regenten, die aber gleichberechtigt in einem Rat hocken. Und dort steigen wir dann ein bisschen weit ein, geht dann tiefer rein in die Geschichte von diesem Rat. Und eine wichtige Figur, die hier noch erwähnenswert ist, ist der Toragana. Er wird dann eigentlich ein bisschen weit von dem Einten im Rat auch ein bisschen, da können wir schon ein bisschen etwas sagen, er wird dort dann müssen flüchten aus der Burg Osaka und dann beginnt eigentlich so eine Reise. Gleichzeitig wird auch der Blackthrone dann auf Osaka gebracht zu dem Herrscher, zu dem Toragana, wo er flüchten muss. Und dort kommt dann eine Übersetzerin ins Spiel und da entfaltet sich auch die Stärke, die wir jetzt, glaube ich, auch noch ausgiebig darüber reden, weil eigentlich alle Darsteller, die japanisch sind, reden auch japanisch. Außer die Übersetzer, die zum Teil dort herrschen, die das herrschen, in der anderen Sprache zu reden, sprich eben der allenfalls in einem Englisch. Und das dann so weitergeht. Und von der Übersetzerin, die Lady Toda Mariko,
gespielt von der Anna Sanai, so ein, musst du noch sagen.
Genau. Von der Anna Sanai, genau. Die wird dann eine wichtige Figur in dem Ganzen, weil die wird dann zu dem Blackthrone eine Beziehung aufbauen. Und er wird dort natürlich auch sehr als Auswärtigen angeschaut. Und mit dieser Prämisse steigen wir da ein bisschen ein. Wir können ja jetzt das dann noch ein bisschen vertieft anschauen. Wir wollen nicht alles durchspoilern. Aber das entwickelt sich dann im Laufe der Geschichte. Es hat viele Wendungen, es hat Hintergehungen, politische Intrigen, Machtgehabe, persönliche Schicksal. Es geht vielfach um er, sehr auch auf eine japanische Art, was er beinhaltet und all die Herrschaften und Regentschaften, die da herrschen. Also ihr seht, es ist eine Fülle an vielen Plotsträngen, sprich auch Charakteren, die wir hier auftun. Und einer von den natürlich ganz grossen Charakteren ist eben der, wo der Hiroyuki Sanada spielt, ist eben der Torogana, also der Herrscher, wo der in dieser Geschichte vorkommt. Ja, ich habe jetzt da schon viel geredet, ich habe das ein bisschen probiert aufzutun, die Geschichte von Shogun. Wie habt ihr das wahrgenommen, die Produktion, die jetzt da mit diesen 10 Folgen als einzelne Staffeln angesiedelt ist von diesem Roman?
Ja, wer soll? Moski, was du?
Ja, eigentlich sehr gut. Also, du hast es ja schon erwähnt, Mephisto, schon zum Einstieg, oder? Das hat man sofort gemerkt. Das ist extrem gut produziert worden. Und einfach, also die ganze Aufmachung und Inszenierung zieht einem da voll in das alte Japan rein. Und das, also die wirklich extrem hohe Qualität, oder, die sie da abliefern in der Machart. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, dass man wirklich die Traditionen, du hast es jetzt ein bisschen angesprochen, auch, Tommy, das merkt man und es wird auch extrem gut aufgezeigt, oder, dass man dort wie reinkommt und das mitlebt oder erkennt, was da Japan für alte Traditionen hat oder heute immer noch das so auslebt. Und das haben sie wirklich extrem gut können überbringen, finde ich. Ist es dir so gegangen? Haben sie die Qualität können behalten, den Eindruck von der letzten Folge, wo es sich reingezogen hat, Mephisto?
Bis auf vielleicht ein, zwei Szenen, die mich ein bisschen rausgerissen haben, aber das waren wirklich die Nuancen über die ganze Staffel. Ich finde es noch wichtig zu sagen, dass ja Shogun eigentlich eine abgeschlossene Serie ist und somit eigentlich auch das ganze Buch abbildet, das erschienen ist. Das ist der erwähnte Roman von James Clavell aus den 70er Jahren, wo der Tommy eingangs gesagt hat. Und dass es da auch keine Fortsetzung wird geben. Und das ist sicher ein wichtiger Fakt. Und mit diesem Wissen ist es natürlich auch wichtig gewesen, dass man gut aus dieser Serie auch wieder rausgeht. Also der letzte Drittel hat mich doch auch noch mitgerissen. Und sie ist sehr clever geschrieben, sie ist sehr gut inszeniert, sie hat gute Spannungsbögen und es ist eine Serie, und das muss man vielleicht auch ganz klar sagen, also wer wirklich eine Serie erwartet, die mit grossen sag jetzt mal Action-Szenen, Schlachten aufwartet und so weiter. Das ist Shogun sicher nicht. Shogun lebt von der Atmosphäre, von der Intensität, von der Geschichte, von den Charakteren und von dem Zusammenspiel von den Charakteren. Und das muss man vielleicht sicher mal vorausschicken. Und das ist ein wichtiger Fakt. Man muss das wie in sich aufsaugen, finde ich, damit man der Zugang hat und damit man auch Begeisterung auch hat für das, was da passiert. Und man muss natürlich auch Interesse haben an dieser Geschichte und an dem feudalen Japan, wo da gezeigt wird und an die Geschichte, die dort stattfindet. Und das, und unter diesen Voraussetzungen ist es ein absolutes Serienhighlight gewesen, finde ich. Wir können jetzt sicher noch ein bisschen in die Details gehen. Aber ja, wieder mal einen positiven Ausreißer gegen oben. Und nicht gegeben. Für mich. So vor zusammengefasst, bevor ich ins Detail gehe.
Genau, das ist ja so. Also, ich habe ja auch von Leuten gehört, die jetzt nicht so Japan begeistert sind, dass die sogar auch reinnehmen, also aus meinem Umfeld raus, dass Leute, die jetzt zum Beispiel sich nicht mit dem Japan befasst haben, eigentlich auch begeistert waren. Selbst auch, wenn sie jetzt dort nicht so viele Berührungspunkte hatten. Und ich denke, das, was gerade der Moski ist, steigt jetzt dort auf die Qualität vielleicht noch gerade ein, oder? Was der Moski erwähnt von dieser Serie. Und das sieht man vom Bild 1, denke ich mir manchmal eigentlich fast an. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, oder? Die Qualitätsansprüche der Aufmachung, in den Kleidern, in den Kostümen, in den Sitten, in den Brüchen, wie es in Japan ist, auch in den Rüstungen von den Samurai und den Schwertern. Also da ist sehr viel auch Handgemachtes dabei, extrem viel Kostüm. Und das ist faszinierend. Und dort hat eben ja auch der Hiroki Sanada extrem Einfluss genommen, anscheinend, oder gerade bei dieser Produktion, weil es ist ja so ein West-Ost-Team gesehen, das die Serie zusammen hat produziert. Mhm. Das merkt man auch stark, oder? Also es ist nicht eine reine Hollywood-Produktion, sondern da sind ganz viele Leute aus Japan beteiligt dran gewesen, in Übersetzungen, in Schrift, in Nachbearbeitung, eben Kostümqualitätsansprüche. Also da ist sehr viel Wissen eingeflossen aus Japan. Und ich glaube, das ist das, was man der Serie unglaublich stark anmerkt. Also, und meines Wissens habe ich gelesen, also billig ist es ja nicht gewesen. Wir reden hier von einem Budget von etwa 250 Millionen. Also das habe ich da im Internet mal so durchgesehen und ist ein beträchtlicher Betrag. Also,
ja, was man natürlich auch noch spannend ist bei der Produktion, bereits 2019 hat eigentlich die Dreharbeiten sollen starten und das Team hat in Großbritannien und Japan gedreht und irgendwie hat eine Produktionsfirma gesagt, sie seien mit der Qualität nicht zufrieden, dann hat man nochmal alles über den Haufen geworfen, hat neue Leute eingesetzt. Und das ist noch spannend, 80 oder 90% von der Serie ist in Kanada entstanden, was ich finde, man nicht sieht. Also klar, man sieht, dass das, ja, die ganzen Naturszenen, das sieht nicht sehr exotisch aus, aber es tut eigentlich der Qualität keinen Abbruch und ich glaube, da hat man sicher auch die richtigen Set-Pieces gewählt, damit das authentisch überkommt. Und wie du sagst, man hat viel Kulissen gebaut, man hat sehr viel Handarbeit in Details hineingelegt, Schriftrollen und so weiter. Und auch die Authentizität von gewissen Szenen sicher genau auch nochmal wirklich in Szene gesetzt. Es gibt eine Teezeremonie zum Beispiel einmal in der Serie. Das war etwas Wichtiges für diese Zeit. Ich habe das dann auch ein bisschen nachrecherchiert, wo ganz unscheinbar wirkt, aber eine sehr grosse Wirkung eigentlich hat. Mhm. Und mir auch noch aufgefallen ist, was ich sehr, sehr als ein höchstes Qualitätsmerkmal identifiziere, ist eigentlich, dass es eine Serie ist, wo zwischen den Schauspielern sehr viel ohne Wort passiert. Und sehr durch das ganz viel Atmosphäre erzeugt wird. Da schauen sich Leute in einem Raum ganz lang und intensiv an, aber reden nicht miteinander. Und ohne Wort passiert aber so viel Dialog im Sinn von Gedankenaustausch, der sogar sich auf den Zuschauer überträgt. Und das ist faszinierend, weil das bedeutet, das zeugt für mich vor allem auch von einem extrem guten Drehbuch. Weil das hat man selten in Serien solche Situationen. Das ist mir zum Beispiel noch aufgefallen, ganz allgemein.
Und gleichzeitig auch das Lob eben hier an alle Schauspieler und Schauspielerinnen. Absolut, oder? Weil die müssen das ja so können überbringen. Also das ist ja etwas vom Schwierigsten, einfach die ganze Mimik und Gestik eben geht noch ohne Wort und dass das wie ja glaubst und ihnen abnimmst, was jetzt hier soll an Gedanken austauscht werden und das machen sie wirklich extrem gut. Also ich habe ganz im Speziellen vor allem auch die Anna Sawai, die eben die Toda Mariko spielt, die eben sehr viele solche Szenen auch hat, oder? Das macht, aber es sind alle, sicher hier zu hervorheben, es hat niemand, der irgendwie abfällt. Und das hat mir wirklich extrem gut gefallen, oder? Und auch die ganzen, du hast vorhin noch, also der Tommy, die Übersetzungen angesprochen, respektive eben der Originalton, oder? Es wird immer japanisch geredet, das ist eigentlich nicht synchronisiert. Und hat immer Untertitel und Was nachher komisch ist, ist mit Englisch, Portugiesisch und
genau, das.
So, das ist ja... Ist
kein Schade gewesen eigentlich, weil man so...
Genau.
Da hat man jetzt zum Beispiel wirklich gut auch Portugiesisch noch einweben können. Man muss ja sagen, dass der Black Throne selber Engländer wäre gewesen. Dort wäre es ja authentisch gewesen. Aber ich weiß nicht, ob du das vorher hast gesagt, Tommy, es kommen ja auch noch portugiesische Mönche und Priester drin vor, weil das spielt zu einer Zeit, wo Portugal mit Japan in einem, Handelsabkommen innen ist gsi. Man hat Güter austauscht, man hat miteinander Handel betrieben und da sind natürlich auch Religionskonflikte, wo da überschwappen zwischen diesen zwei Kulturen. Und darum sie
und aber, wo in der Serie auch immer wieder ein Thema ist. Und
absolut. Kommt, es gibt ja auch japanische Leute, also japanische Hauptprotagonisten in der Serie, die zum Beispiel aus diesen vom Tommy erwähnten Clans rauskommen, die sich dem Christentum so ein bisschen annähern. Mariko ist eine übrigens von denen, die ihr jetzt schon erwähnt habt. Und das ist noch spannend, wie man dort auch mit diesen Religionsfragen und Glaubensfragen auch noch spielt. Das hat auch noch einen höheren Stellenwert in der Serie. Und das finde ich noch wichtig. Und was ich noch spannend finde, ist, wie die Europäer und die Japaner gegenseitig voneinander denken, wer die grösseren Barbaren sind. Das ist so ein Grundtenor in der Serie. Man hört immer wieder, wie die japanischen Leute japanischen Adelsherrscher und Samurai-Familien und diesen Herrscherfamilien über die westlichen Leute sagen, dass sie Barbaren sind und gleichzeitig die Portugiesen und die Engländer zum Teil auch sagen, wie die Japaner und ihre Kultur doch barbarisch sind und so. Es ist noch spannende Dynamik dort zwischen diesen Kulturen oder der Culture Clash, der da aufgezeigt wird. Und dort mit drin eben der Blackthorn also eigentlich ist er Pirat. Das habt ihr auch so interpretiert, oder? Also
Nein, wir wollten ihm das anhängen.
Aha, das habe ich eben nicht
ganz verstanden. Er ist ein Navigator. Nein, er ist ja... Und das war noch spannend gewesen, übrigens, noch schnell
nicht spoilern, Black Throne. Nicht spoilern.
Nein, wir spoilern hier nicht wirklich. Nur bezogen auf die Figur von Black Throne. Der Roman stützt sich auf eine wirkliche Figur, die es gegeben hat. Er hat nicht Black Throne geheissen, sondern der William Adams. Und das war wirklich ein Navigator gewesen, der eben unter der Flagge von Niederlanden dort gestrandet ist in Japan. Der wirklich auch seine Geschichte entfaltet hat. Nicht analog der gleichen Geschichte, wie jetzt Black Throne Shogun erlebt. Und das ist ja auf wahre Begebenheit. Also, es nimmt sehr viel Bezug auf die wahre Begebenheit in Japan, historisch. Und eben auch die Figur von Black Throne, die wirklich dort auch in Japan nennen, der Europäer, der sich dort hat niedergelassen hat, der Brit, oder? Und der ist wirklich dann aufgestiegen. Hat dort auch sehr viel mit der Seefahrt und mit Kriegsschiffen zu tun bekommen. Einfach ein anderer Teil von dieser Epoche. Ja. Also das ist wirklich faszinierend. Und das, was ihr erwähnt habt...
Anknüpft dort ist ja noch, dass der Yoshi Tornaga, gespielt vom erwähnten Yoriki Sanada, der entspricht ja auch einer historisch überlieferten Person.
Genau.
Wo aber auch anders geheissen. Also der Clavell, der Autor vom Roman Shogun, hat sich tatsächlich auch sehr viel mit historischen Figuren beschäftigt und die auch in diesen Roman eingewoben. Also das ist nicht alles fiktiv, was da erzählt wird.
Genau, auch die Schauplätze, die es eigentlich spielt. Also die Burg von Osaka, die dort vorkommt. Und man sieht dann noch Edo kurz in eurer Serie immer wieder. Edo ist das heutige Tokio, also wo noch nicht eigentlich das Hauptresidenz-Ding war. Das ist erst später gekommen. Also es nimmt stark Bezug eben auf die japanisch-feudale Geschichte, die sich dann dort raus entpuppt hat. Und es gibt auch Feedbacks aus Japan, eben gerade weil sie so akkurat und sehr japanisch gehalten ist, ist die Serie, glaube ich, auch sehr gut angenommen worden. Oder? Das ist auch nicht einfach, wenn man so... soll ich sagen, das hat eine recht grosse Bedeutung in Japan. Also eben, gerade bezüglich Traditionen und bezüglich der Geschichte von Japan. Ich glaube, das hat dort echt Anklang gefunden. Und die
Und
Mühe wird sich,
das,
glaube ich,
ja,
gelohnt haben.
stell dir vor, das darfst du nicht verkacken, oder? Das ist jetzt so einen hohen Stellenwert, ja, heute immer noch, oder? Und dann zeigst du die ganzen Traditionen und den Umgang, auch, die miteinander haben, du hast es erwähnt, die ganzen Ehrengeschichten und Hierarchien. Und wenn das irgendwie nicht mit einer gewissen Authentizität darstellen, oder? Der prasselt das näher über dich ein. Und offenbar heißt das sehr, sehr gut können überbringen, oder?
Was
Ich
der
wollte
Tag,
nochmal.
ja.
Ja, sorry. Mach nochmal.
Wenn du wegen der Qualität noch gerade hast geredet, eben, sie haben dort auch beim Drei-Buch-Entwurf, das haben sie eben dann auch wieder verworfen gehabt, weil sie haben eine Drei-Buch-Vorlage gehabt und sie sind dort extrem unzufrieden gewesen. Eben auch die Tonalität hat nicht gestimmt von Sprache, die sie gebraucht haben. Dann haben sie ernsthaft das Drei-Buch überarbeitet und das auf Japan geschickt. Grosse Teile davon haben das dann einer Dramaturgin, Historikerin gegeben, wo das dann akkurat hat umsetzen, dass das dann mit dem sprachlichen Gebrauch, also wir reden hier vom Japanischen, historisch in das reinpasst, oder? Also der Aufwand, den sie eigentlich im Vorgang haben gemacht, extrem immens, eben weil sie auch geforscht haben, historisch, und Historiker reingenommen haben. Also all die Vorlagen sind nicht von ungefähr. Das ist schon beachtlich, also genau.
Und das hat auch, also weißt du, manchmal die Höflichkeit, oder, wo sie einander und auch, also das ist ja auch ein gewisser Respekt, wo die einander haben, ja, übergebracht, obwohl es im Moment geht um irgendwie, ja, darum geht, wer das jetzt da irgendwie überlebt, oder um eine Aussprache von, also die Kriegserklärung. Aber sie haben gleich wie die Höflichkeit und den Respekt voreinander, oder? Dass sie sich noch verbeugen und normal miteinander reden, sage ich. Also das ist, kommt extrem gut über, oder? Wo du irgendwie ja zwischendurch denkst, hast, nein, oder warum gehen die immer noch so lieb miteinander um? Respektive der John Blackthorne, ja, auch der gute Gegenpol ist, oder? Wo da ja, eben so ein bisschen die westliche Kultur reinbringt und ganz anders damit umgeht und auch in das eine oder andere Fettnäpfchen ja
Ja, was ich noch
genau,
krass
das,
finde,
ja.
ist auch, dass die unglaublichen durch Ehren und Kodexe triebne Zwänge, wo in dieser Kultur herrschen. Also egal wie unverständlich das auf dich wirkt, wenn du das siehst, das ist wie verankert gewesen, oder? Also dass eben gewisse Personen handeln, wie sie handeln. Und das ist manchmal auch ein bisschen, ist man fast schockiert, oder? Und da geht es jetzt nicht mal um Extremsituationen, dass man sich zum Beispiel auch selber opfert in gewissen Situationen. Also die berühmten Harakiri, die wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal damit irgendwie eine Berührung gehabt hat, irgendwo literarisch oder so. Und das
Ah,
ist
möchte ich
schon,
dann noch schnell darauf
ja,
einschwenken,
sicher, ja.
auf das?
Und ich finde einfach, das ist extrem gut und akkurat auch übergebracht, und eben nicht effekthascherisch, sondern es wird auch gezeigt, wie es zu dem kommt, so unverständlich, dass die Situationen nachher zum Teil sind. Und man versteht dann auch, warum die Kultur zu dieser Zeit auch so war, wie sie war. Aber man versteht es zwar im Kontext, aber es befremdet einem gleich immer wieder in gewissen Situationen. Also es ist auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die wahnsinnig auch so kalt miteinander sind, habe ich das Gefühl gehabt. Und der Umgang ist auch ganz speziell, auch zwischen Mann und Frau. Gleichzeitig gibt es aber nachher auch klassischerweise ein Freudenhaus, ist auch nochmal ein Thema in der Serie, wie überall zu dieser Zeit und auch hier in Japan gibt es das, aber auch dort wieder ganz speziellen Kontext. Also es ist interessant, wirklich sehr interessant. Oder wie hast du das gefunden, Maski?
Ja, absolut. Also du hast das eigentlich gar ganz gut erklärt. Da gibt es eigentlich nichts dazu zu ergänzen. Tommy hat noch etwas sagen vorhin, genau.
Genau, also wegen dem vermeintlich eben das, was du hast gesagt, Harakiri, das ist übrigens ein europäischer, englischer Begriff, das also stimmt, Amerikaner benutzen das. Also in Japan heisst es Seppuku, also der ritualisiert Suizid, den sie begehen. Der wird eben da in dieser Serie auch immer wieder aufgegriffen und durchgeführt. Und das ist eben wegen dieser Ehrverletzung, oder, dass sie das Gesicht nicht verlieren, hat man gesagt, dürfen sie können sie Seppuku begehen und sich näher von dem befreien. Also eben in dem Sinn, dass sie, wenn sie Ronin sind oder ein Daimon, der gestorben ist, dass sie mit dem Herrscher sich eigentlich zum Teil wie selber haben umgebracht, weil sie den Auftrag nicht mehr haben erfüllen können oder eben das Gesicht allenfalls wegen etwas anderem verloren haben. Und das ist dann auch verboten worden in Japan. Offiziell hat man dann 1868 das angefangen verbieten, das Seppuku. Also das war zum Teil verordnet gewesen, dass man das hat als Bedingung angeknüpft von Herrscher zu ihren Untertanen, vor allem auch den Samurai. Und wenn die das nicht haben erfüllen konnten, ist das eine riesige Schande gewesen. Also eben das hat einen langen Impact gehabt auf die japanische Gesellschaft. Und man hat dann sogar Angst gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Japaner verloren haben, dass sogar die Leute durch Kaiser Seppuku zum Teil anordnet. Aber das hat er dann lassen. Also es ist dann in der Neuzeit eigentlich nicht mehr so stark gelebt worden, wie früher in dem feudalen Japan, wenn man sein Gesicht verloren hat. Es ist heute noch, aber in einer anderen Form in der japanischen Gesellschaft ein Problem. Aber das ist nicht der eigene freiwillige Suizid, der in Japan doch auch recht hoch ist. Das wollte ich noch schnell anfügen. Die Thematik ist also in der Gesellschaft leider immer noch stark vorhanden, in der japanischen. Aber das verordnete Suizidieren, Seppuku, gibt es in dieser traditionellen Form nicht mehr. Also das hat man eigentlich auch angefangen abschaffen. Ja. Genau.
Ja, Shogun ist ja aufgelaufen. Ich meine, was meint ihr, wenn wir so ein langsames Schlussfazit ziehen?
Nein, ich habe noch zwei, drei gleich auch Kritikpunkte bei allem Lob, wo wir da haben. Dir vielleicht nicht.
Das ist ein guter Hinweis.
Vielleicht noch, bevor wir zum Schlussfazit kommen. Und zwar, ich habe also eins, das Grösste eigentlich ist das so ein bisschen die Gegenspieler von Yoshi Toranaga, die sind wie zu wenig präsent. Also die Bedrohung kommt wie zu wenig über. Oder so ein bisschen das, ja, und das braucht es ja auch so ein bisschen für eine spannende Geschichte. Oder ist immer so, also ich sage jetzt sehr einfach, oder ist ein Held und ein Gegenspieler. Und das ist ja hier schon auch da, aber die Gegenseite ist mir wie zu wenig präsent einfach. Und das erzeugt ein bisschen weniger Spannung in der ganzen Story. Also das hätte für mich noch ein bisschen deutlicher rüberkommen können. Was dann für mich eben, manchmal hat es so ein bisschen träge Momente drin gehabt. Klar ist das gut, dass man die ganzen Traditionen und so zeigt. Und das soll auch entsprechend Raum bekommen. Aber es hat dann im Gesamten hat es gleich so Momente gehabt, wo es sich ein bisschen zieht und wo man für mich ja, so ein bisschen mehr hat können Tempo drin geben oder noch ein bisschen mehr Twists oder einfach die Bedrohung, Gegenspieler so ein bisschen mehr noch hat können ins Spiel reinbringen, für dem noch ein bisschen, sagen gleich noch ein bisschen Pfeffer können geben. Oder? Das hat es noch ein bisschen von mir aus gesehen mögen leiden. Oder wie ist das euch gegangen?
Ja, also ich schwinge jetzt da vielleicht in die Punkte schnell ein noch. Also ja, ich denke, man ist sich natürlich von gewissen Produktionen vielleicht anders gewöhnt. Sage ich jetzt eben, Mephisto hat es erwähnt, vielleicht größere Schlachten oder ein bisschen mehr die Action-Note. Und die hat man hier wirklich stark, aber ich denke auch sehr bewusst, weil es eben halt auch der Roman hat gegeben, schon bereits und so, hat man das auch angefahren und hat sich sehr stark eben, wie du sagst, auf die Traditionen und auf den Umgang und auch mehr auf die Tonalität zwischen den Akteuren in dem, sagen wir mal, Unterschwellige, die das Ganze auch hat, fokussiert. Und halt weniger auf die explosivere, actionreichere Art.
Nein, aber das muss ja nicht einmal, ich meine nicht einmal Action. Nein, klar. Einfach so, ich habe mehr so ein bisschen das Pacing, das Tempo gemeint.
Ja,
Oder ich meine,
paar Folgen, paar, trief, also,
trief ich schon mit Intrigen oder
ja.
so.
Ja, ein paar Folgen
mehr hätte können.
Hat ein bisschen Tempo gebraucht in gewissen Szenen. Das waren immer so Abschnitte, wo du manchmal so ein bisschen das Gefühl hast, ja, jetzt könnte man dann langsam die Szenerie wechseln und sie bleiben dann noch 5 Minuten drauf. Und das ist manchmal, auch wenn das die Traditionen und die Szenen ein wichtiger Part sind, ist es manchmal so gefühlt ein bisschen zu lang. Also die Kritik hat die jetzt auch angebracht. In 2, 3 Folgen von der ganzen Staffel ist das sehr ausgeprägt. Ja. Wie hast du es, Tommy? Hast du auch noch Kritikpunkte?
Ja, also ich glaube, ein Kritikpunkt ist vielleicht auch noch die Blackthrone-Figur, die mich manchmal, du hast es erwähnt, oder, mit der zwischenmenschlichen Ebene, wo nur Blicke kommen und darüber viel kommuniziert wird. Mm. Blackthrone wird ja gespielt von Cosmo Jarvis und er hat manchmal für mich ein bisschen den so Lost-Blick, also ich bin ein bisschen verloren, ein bisschen traumatisiert und da ist mir einfach zu viel drauf gewesen bei ihm, bei seinem Charakter, bei diesem Blackthrone, oder, dass er so ein bisschen dort immer so ein bisschen Chaps manchmal reingeschaut hat und man nicht genau gewusst hat, okay, es ist eine Traurigkeit, auch legitim, natürlich eben auch mit Sehnsucht, Heimat, Verlust, nicht zurechtkommen mit Traditionen, was sich, das übrigens finde ich noch schnell angemerkt, was ich aber auch authentisch wieder finde, dass er eben am Anfang sehr unbeholfen wirkt in der japanischen Kultur und sich dann immer weiter steigert, also er lernt ja dann auch gewisse Japanisch, also kann er auch ein Japanisch, kennt plötzlich auch mega Gepflogenheit, also das finde ich schon noch authentisch, oder? Aber einfach seine
Art, wie er manchmal... Und dass es so sehr lang geht, was sehr authentisch ist, bis er überhaupt Anknüpfungspunkt und auch überhaupt ernst genommen wird von seinem Gegenüber, von seinem japanischen Gegenüber, ob jetzt Frau, Mann, spielt gar keine Rolle, welche Hierarchiestufe, er gilt einfach grundsätzlich mal als Barbar und er steigt ja auch dann immer ein bisschen im Ansehen, auch in den Bezeichnungen, mit Anschein und auch Hatomoto ist ja auch noch eine Bezeichnung, die er vom Tornaga selber bekommt, wo auch ihm wieder einen gewissen Status gibt, aber bis das so weit ist, das ist ein ganz langer Prozess und das wird auch gezeigt, dass er dort muss sich zuerst mal einarbeiten muss. Das ist auch ein grosser Teil der Serie, wie findet sich der westlich ausgerichtete Protagonist zurecht in dieser Kultur, oder?
Und ich, wo eben auch selber mal zu Japan war, kann das nur mal bestätigen, dass das bis heute zum Teil noch sicher so ist. Also selbst in der Modernität, dass jemand aus dem Westen die Gepflogenheiten, die die Japaner bis heute haben, du als Europäer lang brauchst, bis du in die Gesellschaft, sagen wir jetzt mal, reinwachst. Als Tourist, sage ich mal, ist das noch das Einte, da erwartet man nicht so viel. Aber wenn du jetzt in der Kultur die willst auskennen, tiefer, das ist schon, das braucht Jahre. Schon nur eben, dass man erkennt, was man für Gepflogenheiten hat oder was für Spielregeln in der Gesellschaft herrschen. Dort ist Japan nach wie vor immer noch auch zum Teil sehr komplex. Gewisse Sachen brechen auf, werden modernisiert. Und gewisse Sachen gibt es eigentlich schon über Jahrhunderte und sind auch so geblieben. Und das finde ich ist faszinierend. Also ich, wo eben mit Japan natürlich schon sehr viel anfangen kann, das eben auch ein bisschen weit natürlich auch vielleicht genossen, halt, das zu sehen, wie sie das in dieser Serie halt auch umgesetzt haben, die Gepflogenheiten, die du auch schon erwähnt hast, Mephisto, du auch, Moski. Für mich sind halt die 5 Minuten zu viel, zum Teil gar nicht mal so schlimm gewesen, sage ich jetzt provokativ. Oder vielleicht, wie man sagt, beim Pacing, da gebe ich auch recht, da hat man sicher zum Teil ein bisschen können, wenn man eben nicht so das Deep Interest, sagen wir mal, hat, dann hätte man sagen, okay, das hat man jetzt gesehen, und hat dann können weitergehen, oder? Also, dass man das vielleicht zu manchmal zu viel ausgeschmückt hat, ja. Auch dort eben, dass der Konflikt halt gewissermaßen immer ein bisschen unterschwellig ist und dass sich dort nicht mehr Eskalationspotenzial, das das Ganze ja durchaus hat, ohne Spoiler jetzt hier, das hat noch ein bisschen mehr Pfeffer mögen verleiden. Da gebe ich jetzt auch dem Moski den Punkt, wo ich sage, also, wenn es dann abgegangen ist, und das sieht man in gewissen Sequenzen vor Serie auch, wenn sie dann wollen, aufeinander losgehen, dann ist es dann wirklich dann ist es zur Sache gegangen. Aber die Feindseligkeit ist mehr auf einer höheren Ebene, auf einer subtileren Geschichte, also auf einer subtileren Tonalität.
Ja, aber eben auch das hat man ein bisschen mehr zeigen, oder die ganzen Intrigen etc., das ist manchmal eben auch ein bisschen auf böser oder auf der Gegenspielerseite ein bisschen zu wenig rüberkommen. Aber komm, wir machen Schlussfazit, oder?
Ja.
Ja, also, ist es, mit der Maske hat es gesagt, ist Shogun in der Qualität wie ein Game of Thrones? Ist es ein japanisches Game of Thrones? Die Frage, die müssen wir jetzt noch beantworten, oder kann man es gar nicht vergleichen? Maske, was ist deine Antwort?
Nein, ich sage, man kann es nicht vergleichen. Es ist, es hat hier, wir haben es erwähnt, mit diesen ganzen Traditionen und Verhaltensweisen, wo man hier deutlich zeigen will, hat es eigentlich nichts mit Game of Thrones irgendwie zu tun. Für mich sehr, sehr gute Serie, wirklich absolut empfehlenswert. Ich bin vom ganzen Schluss ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja, wir dürfen es nicht spoilern. Die Folge 9 ist aber extrem fulminant. Und dann der ganze Schluss hat es dann irgendwie dem nicht mögen. Hat es für mich nicht noch mögen haben. Aber das ist wirklich auf ganz hohem Niveau zu jammern und sicher viel, viel einen besseren Schluss, als das Game of Thrones hat gemacht. Nein, schlussendlich.
Wobei zwischen dem einen und dem anderen auch 8 Staffeln liegen, das müssen wir fairerweise sagen.
Ja, absolut, genau.
Ja, wenn wir noch gerade beim Vergleich bleiben von Game of Thrones, ich denke, was sich die Serie ein bisschen weit dran orientieren kann, also sagen wir jetzt mal die Qualität, die die Serie hat, da würde ich sagen, die ist grandios, da ist viel investiert worden. Dort würde ich sagen, kann man den Vergleich ziehen, oder? Rein von den Set-Pieces, das, was man investiert hat, das ist wie bei Game of Thrones, wenn man es so nennen will, hohe Qualität. Das andere, was man auch noch erwähnen kann, ist, es hat viele Charaktere, viele unterschiedliche, interessante Einzelcharaktere, was ich auch als Parallele nehme, vielleicht als Vergleich zu Game of Thrones, wo man in anderen Serien vielleicht nur 1-2 davon hat. Hier hat man vielleicht etwa, ich sage es jetzt pauschal, 10 Charaktere, die durchaus sehr fulminant und gut gespielt sind. Und das hat man bei anderen Serien, denke ich, eher weniger. Das wären jetzt so meine 2 Hauptsachen. In der Tonalität, in der Aufmachung. Thrones ist Fantasy-Universe, also dort reicht es nicht. Oder hier ist man historisch akkurat, will man sein, will das präsentieren, will auch sich auf Historien und Gepflogenheit aus Japan beziehen, was Game of Thrones so gar nicht will. Also ich glaube, der bricht jetzt näher so ein bisschen von an, weil es auch da eine Staffel gibt. Es wird ziemlich sicher keine zweite geben, weil der Roman fertig ist. Und bei Game of Thrones ist es halt unglaublich grosse Lore, oder, wo man hier aufgeht. Es wird weitergeschrieben, es wird weitere Serien geben. Darum ist der Vergleich noch recht schwer, ja. Also ich weiß nicht, Mephisto.
Ich kann mich grösstenteils identifizieren mit euren Kritikpunkten. Ich kann mich auch identifizieren mit der Analyse. Für mich ist es wichtig, dass man einfach weiss, das ist eine Serie, die lebt von Authentizität, von einer sehr akkuraten Erzählweise, von einer, das ist eine dialoglastige Serie, das ist eine Serie, die von Bildern lebt. Und von Intrigen und vom Zusammenspiel der Charaktere, so wie ich es auch schon erwähnt habe. Und in dem hat sie ihre grosse Stärke. Und ich glaube, sie hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist jetzt in der Serie, wie wir sie schon zu 1000 haben gesehen. Und das ist eigentlich die grösste Qualität. Und darum kann ich sie eigentlich auch nur bedingungslos weiterempfehlen. Sie hat gewisse Längen, sie hat gewisse Probleme, die sind in den Details, aber als Gesamtprodukt, als Gesamtwerk ist es für mich stimmig und ich würde es eigentlich auch wieder schauen und auch wieder weiterempfehlen. Also Shogun unbedingt schauen, wer entsprechend sich auf das einlassen kann, was wir jetzt hier schon ausgiebig haben erwähnt. Ja?
Ja, ich kann dem auch nur beipflichten. Ich denke, hier haben wir wieder mal ein positives Beispiel daraus herausgenommen, dass man auch Serienformate produzieren kann, das wirklich wertig ist. Das finde ich nämlich auch ein bisschen mit aus Shogun, auch für zukünftige andere Serien, dass man hier wieder merkt, Qualität kann es einfach schon auch machen. Also ich glaube, dass das ein Wunsch und sicher auch etwas ist, was ich hier bei den Streamingdiensten eigentlich auch wieder ein bisschen erwarte, weil eben, man spielt mit viel Geld, manchmal tut man sich Songs setzen, wie wir hier im Filmfenster auch schon darüber berichtet haben, und manchmal lohnt sich das Geld in die Hände zu nehmen, vor allem wenn eben so eine gute Serie, wie ich schon gut finde, rauskommt. Und ich habe die ich selber natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich auch mit Japan mich sehr kann identifizieren, beschäftigen, kann ich die empfehlen. Auch für Nicht-Japan-Fans.
So, ja, Shogun sind wir gut durch.
Shogun könnt ihr übrigens schauen auf Disney Plus. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt.
Ja.
Dann schließen wir ab, oder?
Ja.
Die Akten Shogun schließen wir. Und jetzt geht's in die Apokalypse. Moski, was ist unser nächstes Thema?
Ja, es geht um Fallout, wo auf Amazon Prime läuft. Und wo Adaption ist vom Computerspiel Fallout, respektive mehrere Computerspiele von Bethesda. Und zuerst, bevor ich sage, um was es geht, frage ich euch natürlich, habt ihr eins von diesen Game oder gespielt? Tommy?
Ja, wie du weißt, bin ich ja Gamer. Ich game nicht alles komplett durch, aber Fallout 3 habe ich recht intensiv gegamert, das 4 auch noch. Also die ersten eher weniger, also die sind ja auch recht früh erschienen, in den 90er Jahren dann zumal noch. Aber ja, sie sind mir ein Begriff, ich habe die auch gespielt, ja. Mephisto, du bist ja auch noch Gamer im Bunde.
Ja, mir geht es gleich. Ich bin jetzt die alten Isometrie-Fallouts, die es ja noch gegeben hat, Vorläufer, die du jetzt gerade erwähnt hast. Die hatte ich weniger auf dem Radar gehabt zu dieser Zeit. Da sind andere so Retro-Games bei mir im Fokus gestanden. Aber die späteren, ab dem 3, 4 und also die neueren Vegas und 76 und so, die dann auch ihre technischen Probleme hatten, habe ich dann rausgelassen. Aber Fallout als Franchise, Game-Franchise, ist natürlich auch mehr ein grosser Begriff. Ja.
Ja, genau. Ich habe es auch gespielt. Also ich habe nur eins gespielt, nämlich Fallout 4. Und das ist bis letztes Jahr, wo dann Elden Ring rausgekommen ist, eines von meinen meist gespielten Spiele gewesen, oder mein meist gespielten. Habe ich einfach irgendwie nachgeschaut, bin selber geklüpft, über 100 Stunden bin ich in Fallout 4 drin gewesen. Und ja, habe das sehr, sehr gut gefunden, aber ich habe nur das gespielt, die anderen habe ich nicht gemacht. Und ja, um was geht es überhaupt? Du hast gesagt, es ist postapokalyptisch, und zwar geht es nach einem nuklearen Schlagabtausch, wo die ganze Erde betroffen hat. Begleiten wir vor allem die Lucy, die im Vault, also so in einem Bunker unter war. Die Lucy wird gespielt von der Ella Purnell. Und 200 Jahre eben nach dem nuklearen Schlagabtausch kommt sie aus dem Vault 33 raus. Also die Vaults sind schon vorher eingerichtet worden, dass man eben dort überleben kann. Und dass eben die Menschheit da weiter kann existieren kann. Hat es verschiedene von diesen Vaults gegeben. Und eben die Lucy war da im 33 drin gewesen. Und sie kommt dann aus dem Vault raus, weil es einen Vorfall gab, und geht dann in die Welt, aber die ist nicht zerstört draussen, oder nicht komplett, so muss ich sagen, hat es natürlich auch viele Überlebende gegeben, und sie trifft dann dort auf einen Knappen von der stählernen Bruderschaft, die gespielt ist von Aaron Moten, wo der Maximus spielt, plus auf einen Ghoul, wo auch draussen hätte können überleben, gespielt von Walton Goggins, und die drei, sag jetzt mal vor allem Hauptpersonen, sind dann in dieser postapokalyptischen Welt unterwegs. Und wir sagen nicht alles, was sie erzählt haben, sondern ja, eben, sie sind dort, gibt es verschiedene Sachen, die sie da auf der Suche sind oder wollen herausfinden. Und wir gehen einfach dort mit. Und so ist eigentlich auch das Spiel, kann man sagen, oder? Also wir spielen auch eine Person, es kann Frau oder Mann sein. Und dann ist man eben vor allem mit dieser Lucy da unterwegs, so wie es im Game eigentlich auch ist. Und wie habt ihr das so wahrgenommen? Eben, ihr kennt jetzt das Spiel und wie haben sie jetzt das übergebracht, die Welt, in dieser Adaption hier?
Ja, soll ich mal starten oder was du, Tommy?
Nein, mach mal, du mal.
Ja, jetzt, man muss vielleicht dort kurz, schnell 30 Sekunden ein bisschen ausholen. Oder? Game-Adaptionen in Filmform, die haben immer einen schweren Stand gehabt. Viel Jahre lang. Also ich kann mich noch erinnern an schreckliche Game-Adaptionen. Ich glaube, uns allen wird noch der Super Mario-Film, ist glaube ich der Startschuss in den 90er Jahren. Ich glaube, das ist wirklich der absolut die bodenloseste Frechheit gewesen. Ja, die Geschichte, wie der entstanden ist, dass Nintendo einfach mal das, die Rechte irgendeinem Studio hat gegeben und die haben so einen Brunz daraus gemacht. Das ist eine Katastrophe. Aber auch Sachen wie Street Fighter und so weiter. Also man hat sich auch den falschen Franchise gesagt, man hat es richtig ernst genommen. So eben Fight Games war ein Thema gewesen, aber auch andere. Und in den letzten Jahren merkt man jetzt langsam, sicher auch aufgrund vom Druck, dass Hollywood, aber auch andere Filmbereiche, also andere Filmhersteller, nicht nur Hollywood allein, so Druck haben, neue Stoffe zu finden, neue Franchises zu generieren, neue Leute in die Kinos zu locken, ist natürlich jetzt langsam auch erkannt worden, wenn wir Game-Stoffe mit der nötigen Qualität umsetzen, ist das natürlich ein neuer und grosser Markt, wo wir sehr viele Leute und Fans und Nerds können ins Kino locken. Oder eben vor einem Streaming-Dienst. Und in dem Fall muss man sagen, nach einer sehr guten Game-Umsetzung wie The Last of Us, wo wir hier auch schon sehr ausgiebig haben darüber geredet, wo ja der Tommy ein grosser Fan ist, ist das jetzt eine von den Serien, wo man wirklich merkt, Hollywood nimmt so das Game, die Game-Umsetzungen wirklich jetzt langsam auch ein bisschen ernst. Und ich denke, auch jemand Neutrales, der das Spiel nicht kennt, kann die Serie sehr gut schauen. Das, glaub, das kann man wirklich so sagen. Es wird sehr viel Hintergrundinformationen eingewoben. Ich finde, das Drehbuch gibt dem auch Raum. Es wird zum Beispiel auch logisch erklärt, warum es die Bunker, zum Beispiel, die der Moski erwähnt hat, überhaupt schon vor dem nuklearen Incident hat gegeben. Das finde ich eine wichtige Information. Etwas, wo der Zuschauer wissen will. Es gibt auch diverse andere Erklärungen, was in dieser Welt passiert. Es wird immer wieder mal eingesponnen mit Rückblenden, mit gewissen Background-Stories von einzelnen Charakteren. Und das wird auch clever gemacht. Und da muss man wirklich sagen, Fallout schwingt dort so langsam auch mit, dass man wirklich die Qualität jetzt langsam aufschraubt. Und das ist doch
so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Ja. Oder zu erwähnen ist, das ist eine eigene Story, die hier erzählt wird. Also nicht wie
The Last of Us,
oder wo man mehr oder weniger eins zu eins die Story abgeht, die im Game ist, die natürlich extrem stark im Game auch ist. Und hier hat es wirklich eine eigene Geschichte, die einfach in dieser Welt spielt. Und man nimmt natürlich verschiedene Sachen immer wieder auf. Kommen wir dann noch dazu. Aber eben, wie gesagt, eigene Geschichte, die hier stattfindet. Aber Tommy, jetzt über dich da noch der erste Eindruck, oder wie hat dir die Welt gefallen?
Nein, ich finde es eben cool, wie ihr sagt, oder? Sie haben die Story weitergesponnen, das ist auch schwierig, also sprich, eben, sie knüpft ja an die ganze Geschichte vom vierten Teil weg, spielt ein bisschen Zukunft und einfach das Setting, oder, wie sie es haben umgesetzt, das finde ich schon mega stark, oder? Sehr viele Practical-Sachen von den Vaults oder innen oder auch aussen Set-Pieces, die sie wieder praktisch haben hergestellt und die ganzen Gadgets, die sie dort da haben, das können wir dann noch ein bisschen vertiefen, sei es in einem Vault, in so einem Bunker oder außerhalb ihre Kleider und alles. Also die ganze Aufmachung von Serie entspricht da auch wieder sehr akkurat eigentlich auch der Game-Vorlage in gewissen Punkten. Und Da sind ja mega viele Easter Eggs drin, eben auch ein bisschen viele Fans, die dann auch die Games wirklich gut kennen und so. Also sogar so hintergründige kleine Sachen, die extrem lustig sind, wie ich finde. Und es ist nicht nur das, dass es eigentlich wie das Art-Design ist, was sie super haben umgesetzt, sondern auch noch gerade eben eine gute Story mit guten und coolen Charakteren, finde ich. Also es ist ihnen beides eigentlich gelungen. Und das Storytelling für hat, was sie eben eigentlich haben müssen selber anfangen entwickeln. Und das andere mit den Set-Pieces ist wirklich auch sehr stark gemacht. Also ich bin durchaus schon, ich kann das hier schon vorwegnehmen, recht zufrieden, also sehr zufrieden, äußerst. Also wenn sie die Richtung geht, sind wir auf dem richtigen Weg. Also.
Mit Game-Umsetzungen,
Und
ja, absolut.
mit Game-Videospiel-Umsetzung. Aber das ist das, was der Mephisto eben erwähnt hat. Oder? Ich spiele diverse Games und habe das auch immer wieder verfolgt. Teilweise gespannt gesehen, was sie daraus machen können. Und viele Videospiele haben ja nicht die Vorlage, wie ich jetzt bei Last of Us so stark geschrieben, oder? Das haben nicht viele Games. Aber das ist das, was ich eigentlich finde. Viele Spiele haben eine gute Vorlage im Design, im Art-Design. Aus dem könnte man extrem viel bauen, auch coole Geschichten weiterspinnen oder neue drei Bücher schreiben. Also, ich glaube und ich vermute, da könnte man wirklich viel rausholen und ich denke, man wird auch mittlerweile auch etwas rausholen können.
Und ich glaube, man
Also,
muss
da
sich
bin
einfach
ich.
auch an die richtigen Stoffe oder an die richtigen Vorlagen wagen, oder? Weil man muss auch sagen, Game-Fans oder Game-Enthusiasten tun, glaube ich, zum Teil auch gerade die Qualität der Geschichte und die Qualität der sogenannten drei Bücher bei den Games manchmal ein bisschen überbewerten. Und das geht eben dann nachher eher nach maue Umsetzungen, weil man eben zu fest dem will entsprechen will. Weil es hat nicht jedes Spiel eine Story- und Dialogqualität, wie das ein Last of Us zum Beispiel schon bereits in seiner Gameform hatte. Und da braucht es einen Effort, wenn man solche Vorlagen wieder in einer guten Qualität will, auf die Leinwand oder auf einen Streaming-Dienst bringen. Und da braucht es einen Effort von den drei Buchautorinnen und Autoren. Und trotzdem soll man natürlich die Welt, wie du sagst, Tommy, in seiner Aufmachung, in seinem Design auch so zeigen. Aber vielleicht dort eben ist die Stärke wieder von Film und Serien, die Qualität nach vor Geschichte zu optimieren. Und das sollte das Ziel sein. Und wenn man das schafft, halt glaube ich daran, dass es noch mehr gute Spielumsetzungen wird können geben.
Was ich gerade noch erwähnen wollte, du hast das Drehbuch eben gesagt, dass man gute Drehbuchautoren beauftragt mit so Stoff, mit so Umsetzungen, dass sie eine schlaue Geschichte können schreiben können, die brauchbar ist. Nennen das Ganze aber mit Produzenten aus der Gamebranche ausführt. Und das ist jetzt gerade der Schlüssel, denkt mich. Oder man merkt, dass die erfolgreichen Umsetzungen immer mit den Produzenten mitgedreht worden sind vom Game Studio. Die hat man also immer mit ins Boot geholt. Auch hier bei Fallout, oder? Hat man den Todd Howard, oder? Das ist von Bethesda, von Game Studios, eigentlich der Director, ist dort ausführender Produzent mit drin im Boot gewesen, oder? In der Fallout-Serie. Und da merkt man, da stimmt es nicht, oder? Dort ist dann die Verbindung zwischen dem Game-Business, Videospielen, und eben dem Filmischen, wenn man eben Leute hat, die das Filmische verstehen, drei Bücher verstehen und die Umsetzungen verstehen. Und wenn das aufeinandergereicht, ist das für mich ein Schlüssel, wo das gut ihre Qualität kann überbringen kann, dass man einen Mehrwert hat aus diesen Lores und verschiedenen Themenbereichen. Also, da sehe ich eine riesen Chance.
Und oder das haben sie hier wirklich extrem gut gemacht, also das ganze Worldbuilding super überbracht, oder die beiden Komponenten, die wir jetzt haben gesagt, wirklich hier mega gut können vermischen. Vielleicht noch zu erwähnen, der Jonathan Nolan, ja, Nolan, das ist der Bruder vom Oscar-Gewinner Christopher Nolan, wo hier als Produzent und bei den ersten drei Folgen auch als Regisseur hat mitgemacht. Und vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zu den weiteren Punkten, oder? Die Dreharbeiten und warum es das auch so gut aussieht, haben sie wirklich, also es findet sehr viel auch in der Wüste statt, oder? Weil ja die ganze Welt oben durch eben Apokalypse ist und viel eben abgestorben. Und findet viel in der Wüste statt und die haben das auch in der Wüste gedreht. Oder?
Hallo,
und
nicht hallo Mad Max. Hallo, lieber Gruß.
Ja, genau. Ja, merci. Und nicht irgendwie ein CGI-Gewitter losgelassen, das irgendwo in einem Studio das gemacht hat. Und das merkt man so extrem an. Und das fängt eben ja an, auch das Ganze zu schauen. Oder?
Ich glaube, was ich gerade mal so erwähne, ist, also das Game an sich ist ja auch nicht gerade von Zartbeseiteten gemacht worden. Sprich, es hat eine gewisse Brutalität und die sieht man einfach hier auch explizit in der Serie wieder. Ja. Also wirklich zum Teil, das muss man auch sagen, hat es wirklich sehr auch brutale Szenen und so, wo es also Gliedmassen verfetzt und so. Also, aber die sind dem auch treu geblieben. Und das hat mich auch noch so krass gedünkt. Also, dass man eben die Tonalität in allem, eben das ja erwähnt, das Design, klar eben die gewisse Brutalität. Und was ich noch finde, ist auch der Humor. Den haben wir auch noch ein bisschen ausgeblendet. Das hat ja so ein bisschen
den... eben nicht übersteuert.
Nein. Er ist, ich finde ihn wirklich gerade...
Das hätte ein bisschen die Hose können. Aber das ist eben nicht der Fall, oder? Siehe Borderlands oder so. Das ist jetzt eben genau die Frage, oder? Man muss vielleicht dort noch den Kontext geben, für die, die das Spiel nicht kennen. Das Spiel hat immer so kleine so satirische, humoristische Spitzen, was in dem Spiel zum Teil passiert. Und dann sind sie wieder knallhart. Und die Spitzen, die gibt es auch in der filmischen Umsetzung, aber sie sind sehr dezent und clever geschrieben, so, dass es nie so unangenehm wirkt, also so deplatziert. Es war für mich gut gewesen. Ich hatte das Gefühl, dort hat man eine Feinfühligkeit gehabt. Das hat extrem in die Hose können. Der gibt ihm gerade so einen B-Movie-Charme. Das wäre ganz schlecht gewesen. Also, das ist ihm wirklich, das ist ihm, glaube ich, bewusst gewesen, dass das in die Hose
kam. Ja.
Ja.
Und das ist, oder viel spielt dort, vor allem mit der Lucy, wo ja die Naivität hat, eben gespielt nochmal von der Ella Purnell, wo ja aus dem Bunker rauskommt, oder? Die hat ja bis jetzt immer nur mit dem Vault innen gelebt, die kennt ja gar nichts anderes, jetzt kommt sie raus und hat einfach die Naivität und die spielt sie sehr gut draussen und das bringt auch immer so ein bisschen wieder den unterschwelligen Witz eben über, oder? Was ihr jetzt da erwähnt habt, das ist wirklich ja, sehr gut gemacht. Und eben so die Gratwanderung schön getroffen.
Wir müssen vielleicht noch etwas über Walton Goggins sagen, Tommy. Ich glaube, der hat es verdient, dass er auch noch ein bisschen erwähnt wird als Ghoul, oder wie siehst du das?
Ja, absolut.
Ja, also absolut. Das ist natürlich, eben er ist ja der Western-Held eigentlich bei Fallout, oder? Bevor die Apokalypse abgeht, ist ja der Cooper Howard, oder? Und geht ja die Atombombe in die Luft in Los Angeles, wo er ansässig ist und ist eigentlich so ein Filmschauspieler, oder? Und der Goggins verkörpert das halt, er hat ja auch in diversen so ein bisschen die Western-Rollen, oder? Ist ja auch ein bisschen bekannt worden durch das. Also er spielt ja da bei Hateful Eight, oder? Und da gibt es dann noch eine alte Serie Justified, wo er auch so ein bisschen...
Er hat ja bei mehreren Tarantino-Produktionen, er ist ja bei Django Unchained, ist er auch dabei.
Ja.
In einer kleineren Rolle, aber ja.
Genau.
Ja.
Eben, die Western-Geschichte, oder? Und darum passt es eigentlich wie, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, Arsch auf Eimer, dass er eben der Western-Schauspieler, Cowboy-Typ spielt. Und dann eben der Ghoul, der so abgerockt ist. Also, Ghouls sind ja keine Zombies, aber sie haben ja immer, sie verfallen ja. Also, das Hirn verfällt und so. Und dort hat Serie noch einen anderen Hit gemacht, dass er sich mit einer Droge am Leben behalten kann. Also, er spielt ja dann über 200 Jahre später und sein Charakter, der Ghoul, kann sich immer wieder, weil er durch die Strahlung am Zerkehren ist, tut er sich dort immer wieder etwas hineinjagen, also dass ihm nicht gerade das Hirn schwellt. Und das ist wirklich, ich finde, das ist auch gut gespielt. Also er sieht ja dann auch wirklich als Ghoul extrem deformiert aus und hat auch keine Nase mehr und alles und so. Aber ich denke, dort haben sie auch den richtigen Schauspieler gewählt für die Rolle. Eben, weil das Western-Flair im Prinzip schon kennt und der Ghoul auch wie ein Western-Cowboy dort durch das Wasteland durchballert, oder? Und in der Interaktion, ich denke, das, Der Goggins
also allgemein Charaktere sind interessant. Man will mehr wissen, man will Hintergrundgeschichten wissen, die werden auch eingewoben, es gibt auch Erklärungen, es gibt Twists, es gibt Wendungen, es gibt mehrere Erzählebenen, jeder Erzählstrang läuft dann irgendwie zum Schluss aufeinander zu. Das ist ein bisschen absehbar, aber es gibt durchaus auch Überraschungen. Es ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das Drehbuch ist im Allgemeinen hat ein gutes bis sehr gutes Niveau. Für mich.
Extrem. Und eben, nochmal erwähnenswert, oder? Für all die, die das Spiel auch nicht haben gespielt, oder? Die kommen hier rein, da hat es genug Informationen, eben jetzt auch für den Ghoul, oder? Da gibt es immer wieder Rückblenden, was vorher war und was jetzt ist. Einfach, dass man da auch reinkommt und das auch versteht. Die ganze Geschichte, aber auch die ganzen Charaktere und was da ist passiert, ohne dass man irgendwie das Spiel gespielt hat. Also es ist wirklich extrem clever gemacht.
Hankerum, ich komme jetzt noch ein bisschen drauf, wenn man das Spiel hat gespielt, amüsiert man sich natürlich immer wieder an sehr vielen Easter Eggs, die sie eingebaut haben. Und da gibt es ja Dutzende in der ganzen Serie und ich finde das eben auch sehr lustig, wie sie das implementiert haben. Also es fängt schon mal an, mit diesen Charakteren von den Waltz, ich weiß nicht, ob das nachher auch aufgefallen ist, das sind ja die von den Scales, also von der Grösse und der Kolorie, die sind ja quer durch das Beet und zum Teil extrem klein und zum Teil extreme Grössen haben. Also schon beim Kreieren von den Charakteren kann man ja im Spiel den Charakter frei machen, wie in einem Rollenspiel, oder? Wo man ja den Charakter kreiert, oder? Und das kommt ja im Game, auch im Hintergrund, nicht zum Tragen. Das ist ja so das Character Creation, das nennt sich ja Special im Fallout. Das ist so ein bisschen Insider. Und auf das greifen sie dann wieder zurück. Also im Hintergrund sieht man schon die Anteasung von der Charakterkreierung, die sie eigentlich anspielen drauf. Und schon noch dort fängt es an. Und dann neben droppen sie immer wieder so Gegenstände. Gerade Pip-Boy, die sie am Handgelenk tragen, die dort extrem viele Funktionen hat. Sogar ein Spiel, das man spielen auf dem Pip-Boy oder Sachen kann manipulieren, auftun und Data-Analyse. Und schon nur der Screen von diesem Pip-Boy oder auch von diesen allen Computer-Interfaces sind genau so, wie sie eigentlich im Spiel oder herkommen. Also, es ist schon faszinierend, wie viel Leidenschaft sie eigentlich dort auch reingesteckt haben. Dass das eben, es ist nicht nur für Fans, aber Fans können sich das mehr extrem sich ergötzen an dem, also dass sie dort
absolut.
So...
Und die Orte, oder, wo man herkommt zum Teil, also irgendwie eine Tankstelle, so eine ikonische, wo man dann auch vorbeikommt, aber auch bis zu ganz kleinen Sachen, Gegenständen oder Poster oder was auch immer, oder, dass man da sieht, genau.
Oder eben auch der Vault Boy, oder, wo der dann so als Bubblehead immer wieder in der Folge auftaucht. Also da ist immer so das Männchen, das man von Fallout kennt, ist irgendwo in einem Gestell oder immer in der Folge kommt dann der Bubblehead irgendwo zum Vorschein. Also so ein bisschen versteckte Easter Egg Sachen. Es ist wirklich zum Teil lustig. Und eben auch von den Setpieces andersrum, Stimpacks kommen vor, wo man sich heilen kann, der Charakter, wo eben auch wieder Anspielung war auf das Ganze. Auch die Rüstung, die der Maximus, den ja dort nennen, die Rüstung braucht, die T60 Power Armor, und so eine extreme Kraft entwickelt. Und das ist übrigens noch lustig, er hat ja dort eben so zuerst als Knappe, wo doch eine riesige Tasche hinten nachgedreht wird, glaube ich, bereits im Trailer. Das ist eine Anspielung auch auf das Spiel, weil man so viele Sachen kann mitnehmen kann, haben sie die Tasche so als Persiflage so überdimensioniert, also dass so viel Krimskrams, Knarren und Scheiß drin Platz hat. Dass ich jetzt so hinten nachher muss schleppen. Also eigentlich so ein bisschen eine Anspielung auf das Spiel. Auch wieder dort. Das ist köstlich. Also,
über etwas haben wir noch nicht geredet, was auch elementar ist und ganz wichtig, ist nämlich Musik. Und da kommt immer Sound, so ein bisschen 50er, 60er Jahre ist das.
Genau.
Und das ist im Spiel auch so. Und die kommt immer wieder, wird die eingespielt, zum Teil auch, wenn sie irgendwie kämpfen gegeneinander, oder? Kommt dann, wird einfach die Musik drüber gelegt und das gibt dann auch wieder den ganzen Humor, oder? Wenn so der Sound auf eine Szene trifft, die eigentlich überhaupt nicht passt. Und, aber hier passt es eben extrem gut und das ist wirklich ein wichtiger Faktor, die ganze Musik, wo eben da aus der früheren Zeit raus ist und ja, fängt dann eben auch, wenn du das Spiel gespielt hast, sowieso wirft dich das auch wieder ein bisschen zurück.
Oder? Ja, was noch spannend ist, ist ja, das ist ja der Retro-Future-Look. Mhm. Das ist ja wie wäre sich eine Zivilisation eigentlich aus den 50er, 60er in eine Modernität anders hat entwickelt als jetzt zum Beispiel wir. Und dieser Look, der widerspiegelt sich dann auch 200 Jahre nach der Apokalypse in der Welt. Das merkt man, dass gewisse Modernität, es gibt zum Beispiel Roboter, wo selbstständig funktionieren, es gibt durchaus auch High Technology, aber die hat immer so einen Retro-Charme und ist so retromässig verpackt, was natürlich auch komplett aus dem Spieldesign entstammt und auch eine Grundidee ist von dieser Welt. Und das hat man hier auch eins zu eins übernommen. Also die Authentizität, die ist gewährleistet, das muss man ganz klar sagen. Ja.
Mhm. Das gibt ihm eben ja den Charme, dünkt ihm, oder? Weil eben das nicht so copy-paste ist von Filmen, wo man eigentlich schon in Serienformat gesehen hat oder als Film, sondern dass das so den einmaligen Touch ein bisschen hat, eben aus dem Spiel. Das merkt man jetzt hier, oder? Dass das eben aus einer Welt ist, die es schon länger gibt und so, wo so viele auch Gedanken haben gemacht darüber und wo Designer am Werk waren, die das haben verstanden. Also, und das, dort sehe ich eben die riesen Chance, die hier Fallout auch zeigt, dass man kreativ ist, dass man kreative Setpieces baut und das auch ausnutzt, in der Interaktion mit den Figuren, mit der Welt und das dann auch kontinuierlich aufbaut, oder? Und ich habe das Gefühl, es bleibt auch spannend. Also Season 2 ist ja angekündigt, wie wir wissen. Wir verraten jetzt hier nicht, woher das es geht, aber man sieht es dann am Schluss von der Serie, die Days geht weiter, oder, von dieser Lucy, wo ich übrigens noch schnell einen Fun-Fact auch noch droppen will. Es ist ja Lucy McLean, und Lucy McLean, das ist übrigens eine Anspielung auf Die Hard, das ist John McLean seine Tochter, also die haben eigentlich einen Charakter entwickelt als Anspielung.
Ja, im Fall während dem Schauen, habe ich überlegt, ob das eine Anspielung ist,
weil
ich
wusste, wer Lucy McLean ist.
Aber ich dachte, ich habe wirklich gemeint, sie ist ein Zufall. Das habe ich nicht recherchiert.
Den Fun Fact habe ich noch gesehen, das stimmt wirklich.
Und vielleicht auch noch erwähnenswert ist nämlich der Hung, der vorkommt, weil im Spiel kann man eben auch einen Hung haben als Begleiter, der immer mit einem mitläuft. Und den haben sie hier aufgenommen, vielleicht in einer anderen Form, aber eben, ihr seht, es hat so viel, wir könnten noch weiterreden, viele Sachen, die da reingepackt sind und wirklich sehr gut umgesetzt. Vielleicht noch einen so kleinen Kritikpunkt habe ich. Es hat eine Folge, wo sie auch so in einem Vault sind, wo das passt für mich, ist die weit, ein bisschen zu lang, habe ich das Gefühl. Es zieht sich wirklich dort fast über die ganze Folge weg. Dafür ist der Schluss dann wieder ein bisschen gehetzt. So. Aber also, wie man dort zum Ende kommt, dem hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit können geben. Hier sind es jetzt 8 Episoden, vorhin bei Shogun waren es 10 gewesen. Ja, das ist immer ein bisschen die Frage. Also, ja. Aber alles allem, ich glaube, wir kommen zum Schlussfazit, oder?
Ich habe noch schnell vielleicht eine kurze Kritik. Ja? Ich habe wenig Kritikpunkte. Ehrlich gesagt, muss ich das wirklich auch so sagen. Ich habe so ein bisschen, ich finde alle Charaktere, die so ein und oder die Fraktionen, und ihre Motivation ist sehr gut nachvollziehbar. Außer bei dieser Brotherhood of Steel, da bin ich manchmal so ein bisschen für mich, da habe ich so gedacht, so manchmal, außer ein bisschen viel Ehre und Kodex und so ein bisschen die Weltpolizei spielen, ist mir das manchmal ein bisschen wenig Substanz gegeben, da hätte ich mir noch so ein bisschen einen Kniff erwartet. Und das drückt sich dann auch ein bisschen auf den Maximus aus. Hingegen der Charakter als Maximus habe ich wieder interessant gefunden, aber das, was hinten dran steht, ist mir ein bisschen zu flach gewesen, manchmal. Die Brotherhood of Steel, da könnte man vielleicht in der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist schon noch so ein bisschen Grundkritik, die ich hatte. Aber sonst hält es sich so absolut in Grenzen. Es gibt 2-3 wenige, wir haben ja gesagt, es gibt sehr viele Practical Effects, es gibt 2-3 CGI-Einstellungen, wo ich muss sagen, aber bei dieser Produktion ist das dann wirklich Motz auf höherem Niveau.
Nein, ich glaube, ich kann mich da grösstenteils anschliessen. Eben, ich bin sicher auch daran geschuldet, dass die Lore ja eigentlich extrem gross ist. Also, hat auch nicht jetzt den Bezug. Also es ist ja da im Hintergrund in der Fallout-Geschichte auch der China-Amerika-Konflikt, der dann zu dem grossen Krieg, zu dieser Nuklearkatastrophe fügt. Das ist mir jetzt weniger eingegangen. Mir ist eigentlich eben von dem grossen Krieg vorweg gegangen. Mir hat eigentlich die Vergangenheit, aber da liegt ja noch etwas drin. Sie erklären ja auch das Vault-Tec, also die, die eben die Bunker haben gebaut, da bekommt man schon etwas mit und so. Also ich habe das Gefühl, in der zweiten Season werden da noch einige Erklärungen, vielleicht, wie du sagst, auch zu dieser Brotherhood und zu anderen genau. Sachen, die noch fehlen. Oder es ist auch geschuldet, weil es halt wirklich recht gross ist, das Fallout-Universum.
Das stimmt.
Und ich denke, das alles aufzubrösen, ist manchmal schon schwierig, aber so, was sie grundsätzlich überliefert haben, an Qualität, an Practical Effects, an der Stimmigkeit der Umsetzung, finde ich, ist es grandios gemacht. Also, wenn das der Weg ist, von Game-Umsetzungen zu Film- oder Serienformat, wie es hier ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wie ihr sagt, es gibt auch hier, es ist nicht alles perfekt und so, aber auf hohem Level gemotzt, es ist wirklich toll aufgemacht, es macht Laune, es ist brutal, es ist spassig, es hat Flair. Man lebt mit, wenn man Fallout gerne hat, sowieso. Also, ihr könnt euch gut die Serie auch antun, wenn ihr Science Fiction, kann man ja so sagen, postapokalyptische Science Fiction gerne habt, da seid ihr voll schnell drin. Also da glaube ich, macht man nichts falsch mit Fallout.
Genau. Du hast das wunderschön zusammengefasst. Ich habe
nichts mehr zu sagen. Ich bin wunschlos glücklich. Wir haben wirklich wieder mal heute zwei Highlights können präsentieren. Ich glaube, das dürfen wir zusammenfassend so sagen. Oder? Zwei Serien, die wir wirklich alle drei empfehlen können. Niemand scheren da gross in der Kritik aus. Heute mal Frieden, Freude, Eierkuchen und Einigkeit. Das ist doch auch mal etwas.
Juhu! Das stimmt. Qualität eint
Einigkeit im Filmfenster, Folge 44. In dem Sinn gehen wir raus, weil wir euch zwei Serien empfehlen können. Ich sage schon mal Tschüss und übergebe euch zwei Herren. Und wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Bis gleich im Filmfenster. Tschüss zusammen.
Ja, das wünsche ich euch auch. Habt's gut. Schaltet bald wieder ein. Es kommen sicher noch die ein oder anderen Highlights in nächster Zeit. Und da werden wir ausführlich wieder darüber berichten. Habt's einen schönen Tag zusammen.
Ja, auch ein Tschüss von meiner Seite. Jetzt habt ihr ein bisschen Serien gehört. Jetzt momentan laufen ein paar gute Filme im Kino. Da werden wir das sicher wieder berichten. Bleibt dran und viel Spass beim Serien-Schauen. Tschüss zusammen.